Dieser Podcast wird präsentiert von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe.
In Großbritannien fallen gerade Pandemie und Brexit zusammen. Durch den Austritt aus der Europäischen Union versiegen nicht nur die Warenströme, die Insel ist auch wegen der Mutante B117, die dort als erstes dokumentiert wurde, abgeschnitten vom europäischen Festland. Wie lebt es sich auf der einsamen Insel? Darüber spreche ich mit FAZ-London-Korrespondent Jochen Buchsteiner. Der britische Journalist und Bestseller-Autor David Goodhart wundert sich über das negative Bild von Großbritannien in deutschen Medien. Er schaut sehr gerne das Heute-Journal und ist irritiert. Deswegen rufe ich ihn mal an. Aber es gibt eben auch Grund zur Hoffnung. Jeder Vierte im Königreich ist bereits geimpft. Premierminister Boris Johnson hat eine neue Rolle als Krisenmanager für sich gefunden. Warum die Inzidenz trotzdem nicht sinkt und die Mutante möglicherweise gefährlicher ist als gedacht, das erklärt mir Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung. Das alles heute im Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Stepphardt. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar 2021. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Buchsteiner, ich fange mal ganz banal an. Wie geht's eigentlich Ihnen und Ihrer Familie jetzt so auf der Insel? Das ist ja, fühlt sich ja von Deutschland aus gesehen ganz schön abgeschnitten an.
Ja, die Stimmung ist eigentlich besser als man denkt. Das hat vor allem damit zu tun, dass diese Impfkampagne ja sehr erfolgreich läuft. Und ich bin jetzt Mitte 50 und soll jetzt angeblich noch bis Ende nächsten Monats meine Impfung kriegen. Die Zahlen gehen runter. Und es gibt jetzt so langsam eine Perspektive auf Öffnung, auch wenn das wahrscheinlich sich noch bis in den Sommer hinzieht. Trotzdem ist natürlich das allgemeine Lebensgefühl jetzt hier nicht glänzend. Man fühlt sich schon so ein bisschen isoliert mittlerweile.
Mhm. Sie schrieben jetzt vor ein paar Tagen auf der High Street, gibt es keine europäischen Zeitungen, in Supermärkten in Nordirland sind die Regale teilweise leer. Liegt das eigentlich an der Pandemie oder am Brexit? Kann man das überhaupt so genau auseinanderhalten?
Oft nicht. Es ist wirklich, man hat den Eindruck, als würden die Pandemie und der Brexit Hand in Hand arbeiten und die Insel so langsam ein bisschen in die Isolation führen. Sie beschreiben zu Recht die Probleme, die es sozusagen in anderen Landesteilen gibt, aber auch hier in London stellen wir beispielsweise fest, dass es das Päckchen nicht mehr ankommen oder wenn, dann mit sehr großer Verzögerung. Manchmal wird man bei der Post gebeten, irgendwelche Gebühren zu bezahlen, die keiner erklären kann. Der Weinlieferant aus Deutschland hat seinen Betrieb eingestellt. Es sind so kleine Dinge, an denen man merkt, dass sich was verändert hat, dass addiert sich nicht zum großen Chaos, das von manchen vorausgesagt wurde, aber es schafft so ein etwas anderes Klima. Trotzdem, das Hauptproblem ist natürlich die Pandemie und man fühlt sich deswegen schon so abgeschnitten, weil ja jetzt die Grenzen mehr oder weniger dicht gemacht wurden. Es ist fast unmöglich, das Land zu verlassen. Also Urlaub, wie es so schön heißt, ist jetzt illegal. Und wenn man mit triftigen Gründen, vom Gesetz gedeckten Gründen ausreist, braucht man insgesamt 4 Tests, um diese Reise machen zu können. Das machen natürlich kaum noch Leute. Und das ist auch das Ziel der Regierung. Sie wollen, um die Mutanten einzudämmen, im Grunde vom Reisen abschrecken. Und das führt schon zu einem gesteigerten Inselgefühl hier.
Kann es aber sein, also mein Eindruck ist, als ich das jetzt nochmal so gelesen habe, dass sich manche Folgen des Brexits, also dass zum Beispiel ganz viele Leute Großbritannien auch als Einwohner verlassen haben und dann doch wie Sir Simon Rattle, der berühmte Komponist, nach Deutschland gegangen sind, dass teilweise diese öffentlichkeitswirksamen Schritte, aber auch teilweise, dass einfach Leute ja dann doch weggegangen sind, dass die nicht so sichtbar sind oder nicht so sehr wahrgenommen werden, weil sie von der Pandemie überlagert werden, wo man ja sowieso nicht Global Britain ist, sondern gerade sehr abgeschnitten ist.
Ja, also an diesem Exodus lässt sich das eigentlich besonders schön illustrieren, wie stark verflochten der Brexit und die Pandemie sind. Das heißt, die meisten Menschen, die das Land verlassen haben, und das sollen allein 700.000 in London sein, also das ist etwa die Größe von Stuttgart, fast 10% der Einwohner, sind praktisch alle weggegangen wegen des Lockdowns, weil sie keine wirtschaftlichen Aussichten mehr sahen. Aber sie kommen wahrscheinlich wegen des Brexit nicht mehr zurück, denn Teil des Brexit ist ja auch ein neues Einwanderungsgesetz. Und das sieht eben auch für EU-Bürger jetzt eine Arbeitserlaubnis vor, wenn man hier nicht keinen Settled Status hat. Und eine solche Arbeitserlaubnis bekommt man nur, wenn man wiederum einen Angestellten oder eine Anstellung vorweisen kann, in der man mehr als 22.000 Euro verdient. Und das verdienen die wenigsten, die hier jetzt im Pub gekellnert haben oder Brot verkauft haben oder was auch immer. Das heißt, man muss damit rechnen, dass diese Stadt nach dem Lockdown nicht weniger international, aber doch weniger europäisch aussehen wird.
Die Art von Boris Johnson hat sich ja auch nochmal in den letzten Monaten verändert. Der Clown, das Image, das er lange besonders in Europa hatte, scheint verschwunden, wenn man Regierungsansprachen wie diese vor wenigen Tagen hört.
Today the national vaccination program continues to power past the target we set 6 weeks ago, with more than 15 million people vaccinated across the UK. But it's no moment to relax.
Wie kam es dazu und wann, dass Boris Johnson in diese neue Rolle eines Krisenmanagers gefunden hat?
Ja, für viele fällt das zusammen mit dem Weggang seines umstrittenen Chefberaters Dominic Cummings, der ja ein politischer Feuerkopf war und sehr stark auch in der Brexit-Kampagne, im Grunde die Brexit-Kampagne geleitet hat. Johnson hat sich jetzt umgeben mit ruhigeren Persönlichkeiten, eher altgedienten Beamten, hat eine neue Pressesprecherin, die auch eher auf Seriosität Wert legt. Das heißt, das ganze Umfeld hat sich verändert und ihm möglicherweise auch zu verstehen gegeben, dass er einen besseren Eindruck macht, wenn er sein Temperament ein bisschen zügelt und eben stärker das Image eines klassischen Krisenmanagers einnimmt. Und das ist ihm ganz gut gelungen. Es wird natürlich gedeckt durch die ersten wirklichen Erfolge. Er hat ja in der ersten Phase der Pandemie keine sehr glückliche Figur gemacht. Das hat sich jetzt wirklich geändert. Also selbst seine Kritiker bescheinigen ihm da einen großen Erfolg. Er nutzt den aber nicht, um jetzt sagen den dritten Honig um den Mund zu schmieren und zu sagen, wir haben es geschafft und bald beginnt die große Freiheit, sondern im Gegenteil, er sagt, ja, wir sind erfolgreich, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Und viele enttäuscht das auch, weil sie denken, jetzt haben wir das Weltklasse-Impfprogramm, aber es zahlt sich erstmal gar nicht aus. Es wird jetzt vermutet, dass diese Öffnungen sich sukzessive bis in den Juli reinziehen. Und selbst im Juli haben wir dann noch nicht den Zustand, den wir vor der Pandemie hatten.
Zuletzt gab es ja noch sogar Verschärfungen, also dass man in Quarantänehotels kommen muss, wenn man nach Großbritannien einreist, was ja vor allen Dingen mit den Mutationen zu tun hat, die aus Südafrika und aus Brasilien stammen, aber auch zum Beispiel sowas wie ein Spielplatzverbot. Das sind ja sogar nochmal Verschärfungen. Wie wird das denn aufgenommen von den Briten?
Ja, erstaunlich gut. Also es gibt eine große Mehrheit der Briten, die Johnson eher immer noch, oder die Regierung generell bedrängt haben, noch stärkere Maßnahmen noch früher einzuführen. Und das heißt, die Kritik, die er von der anderen Seite bekommt, also dass er zu weit geht, ist relativ gering und eigentlich findet eigentlich nur in seiner eigenen Partei am sehr konservativen Flügel statt. Das heißt, Johnson kann davon ausgehen, je härter er vorgeht, desto größer der Applaus. Und das nutzt er auch aus im Moment.
Ich spreche später nochmal mit Joachim Müller-Jung aus dem Wissenschaftsressort darüber, was die Mutante eigentlich genau bedeutet. Wollte aber bei Ihnen schon mal hören, diese Impfkampagne, Sie haben von einem Weltklasse-Impfprogramm gesprochen, auf das die Briten, so wie ich das gelesen habe, auch mehr stolz sind. Jeder Vierte ist schon geimpft, man ist relativ weit vorne, also zumindest hinter Ländern wie Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen, dass es so schnell ging, dass Großbritannien so früh schon so viele Menschen impfen konnte?
Also man hat sehr früh angefangen, Verhandlungen aufzunehmen mit den Impfstoffherstellern, hat hier insbesondere mit dem Oxford-AstraZeneca-Projekt sehr früh zusammengearbeitet und eben nicht nur die sozusagen Vorbestellungen getätigt, sondern Angebote gemacht, auch wirklich die Produktionsstätten mit zu unterstützen und praktisch mit anzupacken. Und dadurch hat sich die Regierung einen gewissen Vorsprung erarbeitet vor unter anderem der Europäischen Union. Manche behaupten auch, sie hätten bessere Verträge ausgehandelt, in dem Sinne, dass sie rechtsverbindlicher gestaltet worden sind, als das bei der im Fall der EU war. Und ich glaube, dass die Regierung erkannt hat, im Sommer oder im Frühsommer, um die Stimmung umschwenken zu lassen und aus dieser Rolle herauszukommen des eher unglücklichen Krisenmanagers, muss man jetzt richtig viel investieren, um dann sozusagen in der zweiten Phase der Pandemie Erfolge vorweisen zu können. Und das ist glaube ich, also die Rechnung ist aufgegangen aus britischer Sicht.
Der AstraZeneca-Impfstoff gilt ja als das Arbeitspferd der britischen Kampagne. Nun gab es kürzlich, als es um die Ausfuhr dieses AstraZeneca-Impfstoffs, der in Großbritannien auch abgefüllt wird und also gefertigt und abgefüllt wird, gab es Streit zwischen der Europäischen Union und Großbritannien und das bezog sich vor allen Dingen auf Kontrollen in Nordirland, dass es dort zu Spannungen kam. Das ist ja immer noch der Teil, der mit Sonderregelungen auch im Brexit-Austrittsvertrag versehen ist. Wie heikel ist dort eigentlich die Lage?
Also die neue Situation nach dem Brexit ist ja die, dass Nordirland im Grunde ein Stück weggerückt wurde von Großbritannien und eben Teil der EU, also des EU-Binnenmarktes für Güter geblieben ist. Mit der Folge, dass es eine de facto Warengrenze gibt innerhalb des Königreichs. Und das hat natürlich bei den Unionisten in Nordirland, also denen, die sehr stark an London orientiert sind, für viel Verstimmung gesorgt. Und das Ganze wurde natürlich auch dadurch noch angefeuert, dass es dann zu diesen Versorgungslücken kam, die mittlerweile behoben sind, weil ja auch praktisch die Kontrollen nicht mehr stattfinden. Im Moment haben wir eine Situation, in der der Brexit-Vertrag nicht erfüllt wird, weil die Kontrolleure abgezogen wurden. Ob das Ganze nun wirklich so gefährlich ist, dass dort die Troubles demnächst wieder losgehen, das glaube ich eher nicht. Aber es zeigt einfach, dass die Spannungen immer noch da sind und man muss das sehr genau beobachten.
Vielen Dank, Herr Buchsteiner. Ich bin mit David Guttard zum Gespräch verabredet. Er ist britischer Journalist, schreibt für die Financial Times und hat den Bestseller Road to Somewhere geschrieben, wo er sich damit auseinandersetzt, wie es dazu kam, dass Großbritannien gegen die Europäische Union stimmte oder für den Brexit. Darüber will ich mit ihm reden und über das Bild, das in den Medien von Großbritannien ist. Das findet nämlich Guttard, der sehr gerne deutsche Nachrichten schaut, ziemlich irritierend. Hallo, Herr Guttard.
Hallo.
Mr. Guttard, von Global Britain, dem Slogan, von dem Boris Johnson sprach, ist gerade eigentlich ziemlich wenig zu spüren. Wie einsam fühlen Sie sich eigentlich gerade auf der Insel?
Ja, aber niemand in dieser Pandemie ist global. Ja, wir sind alle hinter unsere Grenzen wieder gepusht. Es ist kompliziert. Die Pandemie hat teilweise die ganze Brexit-Frage überlagert.
Sie schauen mit großer Begeisterung seit einigen Jahren schon deutsches Fernsehen und speziell deutsche Nachrichten und waren da überrascht, wie das Bild von Großbritannien gezeichnet wurde. Was hat Sie denn da so gestört?
Es ist erstaunlich, wie aggressiv die liberal-deutschen Medien hat diesen Eindruck, dass Maybrit Illner hat gesagt, Boris Johnson ist ein Europa-Hasser. Diana Zimmermann, die Korrespondentin bei der ZDF in London, hat gesagt, die Briten glauben, sie sind viel besser als andere Länder. Und man hat diese, in die deutsche Medienlandschaft, ich glaube, man hat den Eindruck, dass ja, das ist eine ganz nationalistisch, vielleicht rassistische Brexit-Bewegung. Und das geht nicht. Ja, wir bleiben, wir haben eine kleine Mehrheit hat gegen die Europäische Union gewählt. Und wir müssen das folgen. Ich bin ein Remainer, aber man hat manchmal die ganz falsche Eindruck bekommen von der deutschen Medienlandschaft.
Moment, aber es ist doch in erster Linie auch ein Austritt aus einer supranationalen Organisation und eine Rückbesinnung auf eine Form von Nationalismus. Das ist ja die allgemeine Lesart. Dem würden Sie aber widersprechen.
Ja, aber es geht um Demokratie auch. Wir haben den Auftritt gemacht von einer internationalen Organisation. Das ist richtig. Aber das bedeutet nicht, dass wir sind Little Englanders plötzlich. Wir bleiben ganz international, ganz offen, London und so weiter. Aber wir wollen eine effektive Demokratie. Und das funktioniert nicht und das kann nicht funktionieren in der Europäischen Union. Das ist viel wichtiger als das Gefühl, dass wir sind irgendwie besser als alle. Wir sind unterschiedlich wie alle Länder.
Was hat sich bei Ihnen verändert? Sie haben gesagt, Sie waren Remainer, dass Sie inzwischen diesen Brexit mittragen und dass Sie da keine, anders als Teile der liberalen Eliten, die sich darüber bis zum Schluss geärgert haben und das bekämpft haben. Wie kommt es, dass Sie das heute ja, so wie es klingt, mehr oder weniger mittragen, dass der Brexit eben durchgesetzt werden muss und dass womöglich daraus auch was Positives erwachsen kann?
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung. Etwas ist gut, etwas ist schlecht. Ich bin Remainer und ich war Remainer, aber ich bin auch Demokrat und wir haben eine Mehrheit für Leave, so wir müssen gehen. Ich glaube, in 10 oder 20 Jahren die ökonomische Auswirkungen relativ klein werden. Und ich glaube, in kulturelle Dinge, die Änderungen kommen nicht so, sind nicht so groß.
Sie haben ja in Ihrem Buch, was Sie geschrieben, Road to Somewhere, unterschieden zwischen den Anywheres, der liberalen Elite in Metropolen, und den Somewheres, der schweigenden Mehrheit im Land. Was diese Spaltung zwischen beiden Gruppen führte zum Brexit. Inwiefern jetzt auch nochmal durch die Corona-Krise womöglich aufgeschoben, inwiefern kann diese Spaltung denn jetzt aufgehoben werden?
Man könnte sagen, dass die Brexit-Wahl war die Rache der Somewhere-Klasse, die weniger ausgebildete, weniger mobil Menschen in Großbritannien hatten die Gelegenheit, ein Protestwahl zu machen. Und sie haben das gemacht. Und man könnte sagen, es war nicht so viel ein Wahl gegen Brüssel als gegen London. Es ist zu früh zu sehen, was darauf kommt. Aber wir haben jetzt eine Regierung, eine konservative Regierung, das viel mehr Interesse auf die Lebensbedingungen, die sogenannte Left Behind Menschen in Nordengland und so weiter, viel mehr. Wir haben diese Leveling Up Slogan. Ich habe viel Meinungsumfragen gesehen und die Mehrheit davon sagen, dass natürlich es ist hart gewesen für alle in Deutschland und in Großbritannien, aber ein Gefühl von Zusammenkommen ist, ich glaube 60-70% die Antworten in diese Umfragen sagen, wir haben ein besseres Gefühl von unserem Land. Wir haben alles zusammengekommen und wie viel das ist auch eine Brexit-Frage, ich weiß nicht, aber ich glaube in diese sogenannte Social Cohesion-Frage, dass die Pandemie nicht so schlecht ist.
Ich habe nochmal eine Rückfrage zu dem Medienbild, was Sie nannten. Ich fand das sehr interessant, dass Sie auch deutsche Nachrichten jetzt schauen. Und mich würde interessieren, haben Sie eine Ahnung davon, hängt das tatsächlich mit Boris Johnson zusammen oder womit hängt es zusammen, dass dieses Großbritannien-Bild, das ja eigentlich von einer politischen Entscheidung geprägt ist, dass das in Deutschland so negativ ist und könnte sich das auch ändern?
Es ist verständlich, dass die Deutschen enttäuscht sind. Ja, die Deutschen haben ihre Nachkriegsidentität um die Europäische Union gemacht. Und so, es ist natürlich eine Enttäuschung. Wir sind ganz eng, die beiden Länder, und es war eine Überraschung. Und aber es ist jetzt fast 5 Jahre. wir müssen weitergehen zusammen. Man kann nicht Boris Johnson als Europahasser beschreiben. Aber das geht nicht. Es geht um die deutsche Medienlandschaft teilweise. Es ist übrigens, heute Journal ist ein wunderschönes Programm, viel besser. Ja, wir glauben in Großbritannien, dass wir sind in dem Medienbereich, dass wir sind ganz stark. Aber heute Journal ist so viel besser als die BBC News at 10 oder News at 6. Viel intelligenter. Es ist ein Missverständnis, ich glaube, oder teilweise. Es kommt von dieser Enttäuschung. Und ich verstehe diese Enttäuschung, aber man muss nicht eine Karikatur machen von. Und es ist die Verantwortung von die Korrespondenten und Korrespondentin, in eine wahre Bild zu beschreiben.
Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen in Großbritannien, auch vor dem Hintergrund der Mutante B117? Darüber will ich mit Joachim Müller-Jung sprechen. Aber erstmal möchte ich gerne über diese Studien sprechen, die in den letzten Tagen erschienen sind, in denen angedeutet wurde, dass die Mutante womöglich auch gefährlicher ist, nicht nur deutlich infektiöser. Wie steht's darum, Herr Müller-Jung?
Ja, vorab muss man dazu sagen, dass es eigentlich gar keine Studie ist. Es ist ein Bericht einer wissenschaftlichen Beratungsagentur, NERVTECH, die die Regierung in London berät und regelmäßig Berichte zum Stand eben der Verbreitung der Mutanten auch veröffentlicht, zuletzt Mitte Januar. Und damals kamen schon Gerüchte auf, dass es möglicherweise bei den klinischen Fällen mit der neuen Variante dann zu schweren Verläufen kommen könnte. Das war gerüchteweise nur, wurde allerdings schnell verbreitet. Inzwischen gibt's eben dieses Update und das haben wir jetzt seit 2-3 Tagen vorliegen. Und dieses Update fasst Studien zusammen, von denen man noch gar nicht richtig sagen kann, was diese Studien im Einzelnen wert sind. Das sind fast ein Dutzend Einzelstudien und nach diesen Einzelergebnissen, die man da zusammengefasst hat, kommt man zu dem Schluss, eben am Ende, das sagt das Beratungsgremium, es sei wahrscheinlich, dass man bei der neuen Variante eben eine höheres Risiko für die Klinikeinweisung und für einen schweren Verlauf hat. Ohne das jetzt virologisch zu begründen. Aber epidemiologisch, sagen Sie, gibt es, nachdem wir diese Einzeldaten da zusammengeführt haben, Hinweise. Und da muss man jetzt einfach warten, bis das auch veröffentlicht ist, ob da was dran ist. Aber die Zahl, ich habe geschrieben, 30-70% höhere Sterblichkeit kann man daraus ableiten, wenn man diese 12 Studien mal zusammennimmt. Da sind allerdings auch 8 dabei, die sehr hohe Werte angeben und 4, die quasi sagen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen alter und neuer Variante. Wenn man es zusammenfasst, kommt man auf 30-70%. Da kann man erkennen, es gibt eine große Unsicherheit und die muss man einfach so sehen. Deswegen kann man es wirklich im Moment nicht abschließend sagen, ob die Sterblichkeit bei der B.1.1.7-Variante wirklich erhöht ist.
Wie ist denn der aktuelle Stand, was den AstraZeneca-Impfstoff betrifft, der ja in Großbritannien vor allen Dingen verwendet wird? Jeder Vierte hat den schon geimpft bekommen. Inwiefern schützt der bereits gegen die Mutante?
Ja, er schützt gegen das Originalvirus und er schützt auch gegen die Mutante. Das AstraZeneca hat da keine besonderen Probleme. Die Probleme sind auch nicht klar im Moment, welchen Einfluss also jetzt ein möglicherweise verminderter Impfschutz haben könnte auf den Verlauf der Inzidenz, ist völlig unklar. Dazu kommt diese B.1.1.7-Variante. Die ist für die Impfung eigentlich gar nicht das Problem. Eher die südafrikanische Variante, über die sprechen wir jetzt aber gar nicht, weil die ist relativ wenig verbreitet in Europa, auch in Deutschland nicht so weit verbreitet. Wenn wir uns auf die B.1.1.7-Variante konzentrieren, dann kann man sagen, da hat der AstraZeneca-Impfstoff keine Nachteile. Jedenfalls aus den Erfahrungen, die man bis jetzt gesammelt hat, als zum Beispiel der mRNA-Impfstoff. Nur man muss auch dazu sagen, die Erfahrungen, die man sammelt, die sammelt man eben nicht nur in Großbritannien jetzt in dem Fall, die sammelt man auch in Südafrika, die sammelt man in Brasilien, in verschiedenen anderen Orten, wo man einfach die Daten erstmal zusammenführen, vergleichen muss. Und das ist schwierig. Diese Auswertungen laufen alle noch und da müssen wir uns einfach auch noch ein bisschen gedulden. Nur es ist eins klar, der AstraZeneca-Impfstoff hat kein größeres Problem als mRNA-Impfstoff bei der britischen, in Anführungszeichen britischen Variante. Und dabei würde ich es jetzt erstmal belassen und alles Weitere muss man jetzt dann beobachten.
Christian Drosten hat jetzt in seinem Podcast davon gesprochen, dass es womöglich in Großbritannien oder in Teilen Großbritanniens eine Herdenimmunität geben könnte. Am Anfang der Pandemie war das ja als Strategie mancher Länder im Gespräch. Inwiefern ist das denn realistisch, dass es das tatsächlich in Großbritannien bereits gibt und wie genau könnte es dazu gekommen sein?
Naja, das ist eine sehr interessante, sehr optimistische Spekulation. Ich glaube, so optimistisch, wie Sie das jetzt auch interpretieren, wie das wahrscheinlich viele interpretieren, wird das wahrscheinlich gar nicht gemeint haben. Denn eine Herdenimmunität, gerade mit den neuen Varianten, das ist nochmal ein ganz großes Fragezeichen, ob das überhaupt möglich ist, wenn wir neue Varianten bekommen. Wir sind jetzt nicht bei der allerletzten Variante, sondern es entstehen ja ständig neue Varianten. Und da kann es schon passieren, dass man da immer wieder neu nachdenken muss und dass die Empfindlichkeit der Bevölkerung gegenüber einer neuen Variante wiederkommt und dass wir dann natürlich dann auch mit der Impfung die auffrischen müssen. Wir müssen neue Impfstoffe entwickeln. Also so schnell mit der Herdenimmunität, da würde ich sagen, das sollte man mal vielleicht noch zurückstellen in der Agenda. Was er gemeint hat, ist, dass in Großbritannien ja das Infektionsgeschehen extrem war im Ende letzten Jahres. Das weiß ja jeder. Großbritannien hat inzwischen weit über 4 Millionen Infektionen, hat auch weit über 100.000, also alles fast doppelt so viel wie bei uns, bei einer kleineren Bevölkerung. Und man muss sagen, diese hohen Infektionsraten, gerade in den Ballungsgebieten London, Südengland etc., da hat man schon bei Antikörpertests auch festgestellt, dass die Rate der infizierten und genesenen Personen und der Menschen, also auch mit Impfschutz, schon relativ hoch ist. Drosten hat jetzt von 20-25% gesprochen, also ein Viertel fast. Da sind wir noch lange weit weg, auch übrigens von der Herdenimmunität. Aber natürlich können da schon Effekte auftreten. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn wir jetzt sehen, dass in England die Kurve sehr stark runtergeht, obwohl sich diese neue Variante ausgebreitet hat, dann kann das A, Lockdown sein. Davon kann man ausgehen. Der Lockdown war ja auch sehr stark und hält ja immer noch an. Und es kann B eben ein Effekt sein, dass dieses Virus sich vielleicht aufgrund dieser abgeschwächten Herdenimmunitätseffekte, jetzt Herdenimmunität in An- und Abführung, würde ich sagen, vielleicht eine Rolle spielen. Wie genau das zustande kommt, warum es diesen Rückgang der Inzidenz da gibt, das muss man natürlich auch untersuchen. Das wird man jetzt auch so schnell nicht feststellen können. Die gute Nachricht ist, und so wahrscheinlich hat das gemeint, die gute Nachricht ist, man kann mit Lockdown-Maßnahmen die Inzidenz sinken. Und wenn dann noch andere Effekte dazukommen, jetzt die Impfung wäre ganz wichtig, schnell impfen, dann kann man auch die Inzidenz auch bei leichter übertragbaren neuen Varianten auch weiter drücken.
Vielen Dank, Herr Müller-Jung. Eine Sache gibt vielleicht Grund zur Hoffnung, die Infektionszahlen weltweit von Corona sinken. Das hat wahrscheinlich, so hat es auch Joachim Müller-Jung geschrieben, nichts mit dem Impfen zu tun, sondern damit, dass die Lockdown-Maßnahmen in dem Punkt zu greifen scheinen. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich doch gerne an podcast@faz.de. Schönen Tag Ihnen noch.